herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin, moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute ganz spannendes Thema. Max an meiner Seite. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ihr freut euch hoffentlich schon auf eine neue Folge Saufgesabbel.
Jawohl, so ist es. Ich mich auf jeden Fall.
Dabei gibt's gar keinen Schaden.
Dabei gibt's gar keinen Schaden. Nee, das habe ich auch gerade festgestellt. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich glaube, es ist trotzdem ein sehr spannendes Thema, was wir uns auch, oder was auch im Tasting-Studio dann nochmal in die Brust genommen wird, richtig?
Genau, wir teasern wieder ein bisschen eine unserer Veranstaltungen in unserem Tasting-Studio an, und zwar das nächste Tasting, weil nach dem Tasting ist vor dem Tasting.
So ist es.
Letzte Woche hatten wir Deutschland gegen Frankreich, und jetzt gibt es dann am 20. Juli den nächsten großen Wettkampf. Diesmal lassen wir aber die Weinbau Einteilung, so kann man es vielleicht sagen, gegeneinander antreten. Wir machen Europa gegen Übersee mit verschiedenen Rebsorten, mit verschiedenen Weinen, und da teasern wir heute schon mal ein bisschen an.
Früher hat man ja auch Übersee, sagst du, früher hat man ja auch Neue Welt gesagt, das sagt man irgendwie nicht mehr. Woran liegt?
Ja, halt im Zuge dieser ganzen Aufarbeitung der Kolonialisierung und Sklaverei und so weiter hat sich das eigentlich schon so eingebürgert, dass man halt nicht mehr dieses Neue Welt sagt, sondern einfach von Übersee spricht.
Okay, und was gehört dann in dem Fall alles zu Übersee? Da fällt mir nur hier der Big Player USA ein.
Ja, alles. Denn noch? Alles, was halt nicht Europa ist. Also Nordamerika, Südamerika, wir haben Ozeanien, also mit Australien, Neuseeland, wir haben Südafrika natürlich. Es gibt in Afrika ja auch noch in anderen Ländern Weinanbau, was man theoretisch dann auch dazu ziehen könnte. Also über Marokko, Tunesien würde ich dann da auch mit reinziehen. Aber ich würde auch, ich zähle immer auch den östlichen Mittelmeerraum, also alles, was so Libanon und weiter, zähle ich eigentlich auch zur Überseeregion. Da lässt sich jetzt sicherlich drüber streiten, weil das ja auch eine sehr alte Weinbauregion ist, ob man das vielleicht nicht auch zu Europa zählen könnte. Und Europa ist eben das klassische Kernland. Also
und alles drumherum, wo Wasser ist, ist Übersee.
Ja, so ungefähr. Sobald man ein Schiff besteigen muss, sind wir in Übersee.
Geil, das heißt, wenn ich über den Bodensee fahre, nein, Spaß. Lass uns mal loslegen.
Wir reden nicht über Binnenmeer oder Binnenseen, sondern sobald Salzwasser entsteht.
Also Salzwasser, okay, siehst du, das ist ganz wichtig. Lass uns mal loslegen, weil ich sehe hier schon Kandidaten, den kenne ich tatsächlich und auch den Winzer kenne ich persönlich. Sag uns doch mal, was in der ersten Flasche ist. Das wäre auch die Überseeflasche, richtig?
Genau, das ist die Überseeflasche. Das ist das Weingut Terraver aus Neuseeland. Wir sind in Marlborough, also auf der Südinsel, und haben, wie soll es anders sein, für Neuseeland und für Marlborough einen Sauvignon Blanc ausgesucht. Aber ich glaube, wir hatten den Wein auch in unserer Sauvignon Blanc-Folge, als wir ja versucht haben zu zeigen, dass Sauvignon Blanc eben nicht nur kitschig und laut ist, sondern auch wirklich Spaß machen kann. Es ist eben ein Vertreter des neuseeländischen Weins, der eben nicht dieses intensive, grüne, Paprika-Stachelbeerige hat, sondern wirklich ein sehr komplexer Weißwein ist, der fast ein bisschen dezent daherkommt. Aber den kannst du ja mal aufmachen, der hat ja einen Schraubverschluss und ja. Kannst ihn vielleicht eingießen. Es ist Jahrgang 2018, Sauvignon Blanc T.A.U. T.A.U. Und der europäische Vertreter, auch ein Sauvignon Blanc, kommt dann aus Italien, und zwar aus dem Friaul und kommt aus dem Weingut Vidi Romans. Ist Sauvignon Blanc 2021. Ähnliche Machart, also beide Weine sind im Holzfass ausgebaut, dadurch eben ein bisschen cremiger, intensiver, und hier eben aus Norditalien der Vertrieb. Grundsätzlich ist es so, dass wir an dem Tasting am 20. Juli insgesamt 12 verschiedene Weine verkosten werden.
Eine Latte, ey.
Ja, man hat ein bisschen was vor, und es ist eben immer ein Vertreter aus Europa und ein Vertreter aus Übersee. Wir starten natürlich mit Schaumwein. Dann wird es Riesling geben, es wird Sauvignon Blanc geben. Das verkosten wir heute schon mal vor für euch. Und dann machen wir noch Chardonnay, ja, natürlich. Und dann haben wir noch zwei rote Flights mit der Rebsorte Syrah. Und dann einmal wieder dieses Thema Bordeaux, Bordeaux Blends, Cabernet Sauvignon, dominierte Weine. Mhm. Die werden wir uns dann auch gleich noch zu Gemüte führen für euch. Und das sind eben die sechs Stile, die wir dann in diesem Länderkampf gegeneinander antreten oder Kontinentkampf oder wie auch immer man es nennen mag, antreten lassen. Und dann dürfen die Teilnehmer des Tastings eben auch mitentscheiden und dann küren wir am Ende den Sieger, der gewonnen hat.
Das hört sich ziemlich spannend an. Womit fangen wir denn an? Fangen wir mit Europa oder Übersee an, jetzt zu verkosten? Oder wir haben ja beides im Glas.
Wir haben beides im Glas. Macht
dann mehr Sinn.
Dadurch, dass die Weine sich, wie gesagt, sehr ähnlich sind, ist es eigentlich wurscht. Wir haben jetzt links Übersee. Ich würde sagen, wir fangen dann auch mit Übersee gerade.
Na, dann machen wir das.
Cheers. Prost. Genau, also normalerweise springen dich ja diese Sauvignon Blancs aus Neuseeland oft schon aus dem Glas wirklich so an. Mhm. Kommen normalerweise,
das ist eher dezent.
Limette, Stachelbeere, grüne Paprika. Manche Sommis sagen auch einmal Katzenpipi dazu.
Katzenpipi, oh, wie süß.
Ich weiß nicht, ob das so süß ist.
Klingt wie Sau. Ich hatte als Kind eine Katze. Ich mag ja Katzen nicht so gerne, weil ich habe mir...
Ich habe eine Katzenallergie, also ich bin bei der Haut.
Die hat mir immer ins Bett gepinkelt.
Sicher, dass es die Katze will?
Es roch so, ja.
Und hier haben wir halt jetzt einen Vertreter aus Neuseeland, finde ich, der...
Der ist aber knackig da.
Ja, aber es ist schön gereift, das ist 18, ne? Der ist 6 Jahre alt.
Nur von 6 Jahren merke ich hier nichts. Ich finde, der ist wie frisch auf eine Flasche gefüllt. Puh, der ist knackig. Ja,
das ist normalerweise haben wir eine viel höhere Säure, also das ist ein Wein, den du eigentlich gut trinken könntest.
Überhaupt nicht. Der ist mir zu sauer, tatsächlich.
Aber du hast dir deinen Gaumen einfach mit diesem Sauvignon Blanc, den du früher im Trüffelschwein immer nicht reingekippt hast, einfach komplett verraut. Also das.
Was soll das denn jetzt? Nein, das ist. Ne, es liegt einfach. Ich finde, so manche Weine, die sind einfach direkt sehr. Ja, wie soll ich sagen? Sehr dominant von der Säure her. Und da ist es mir echt zu heavy.
Ist der aber nicht.
Mein Geschmack sagt es mir aber.
Oh. Er ist halt doch nur Co. Ne? Es ist.
Ich würde da ja gerne was zu sagen, aber ich denke, noch haben wir nicht genug getrunken.
Ja, gucken wir mal. Also ich persönlich finde, dass die Säure hier wunderbar eingebunden ist. Man merkt am Gaumen vor allen Dingen die Cremigkeit durch den Holzfasseinsatz.
Hier eine Weine im Glas? Oder?
Ne, bist du, den hast du eingeschenkt. Also.
Okay, ich probiere den anderen jetzt, um vielleicht hier mal so eine Balance reinzubekommen.
Wir probieren den Italiener. Ich finde, riechen tun sie sehr ähnlich. Beide sind eher so ein bisschen kräutriger. Weiße Blüten haben beide auch ganz viel so in der Aromatik. Es sind jetzt beide nicht so eben die lauten Vertreter ihrer Rebsorte. Und der Italiener, also ich probiere auch mal.
Ich finde, der Italiener hat deutlich mehr als Holz, was irgendwie mehr zu schmecken ist.
Ja, definitiv. Also das Holzfass kommt ein bisschen besser durch oder ein bisschen intensiver durch. Beide benutzen eigentlich so im Schnitt so 500 Liter Fässer. Der Neuholzanteil ist in Italien ein bisschen höher als beim Neuseeländer. Aber das ist eben ja auch, ich habe schon versucht, in diesem Tasting auch Weine immer auszusuchen, die sich sehr, sehr ähnlich sind von der Art her, damit man eben auch einfach einen fairen Vergleich hat.
Sind die denn auch preislich ähnlich?
Kosten beide 30 Euro.
Also jeweils 30.
Jeweils 30 ja. Euro, genau. Also sind, der eine glaube ich 31,20 und der andere 30,90 oder so, also aber plus minus 30 Euro. Das habe ich eigentlich bei allen Pärchen, die wir an dem Abend verkosten werden, habe ich das so gemacht, dass die Rebsorte die gleiche ist, nahezu der gleiche Jahrgang, bei den meisten Weinen ist es tatsächlich der gleiche Jahrgang, die Machart sehr ähnlich ist und auch die Preisstruktur eine ähnliche ist, sodass es einfach für jeden immer fair ist und dass wir da nicht irgendwie einen 10-Euro-Wein gegen einen 50-Euro-Wein
oder so. Ja, das wäre natürlich nicht fair. Aber ich finde, oder irre ich mich hier, dass der Neuseeländer doch mehr Frucht betont ist, also in der Nase zumindest, mehr nach Frucht riecht als der Italiener.
Ja, bei dem Italiener kommen noch ein bisschen mehr die Kräutrigkeit durch.
Ja, das finde ich eben auch, dass er deutlich
kräutrig ist. Fast so ein bisschen nach Brennnesseln.
Ja, ich hätte jetzt Gras, so weißt du, frisch gemähtes Gras, daran habe ich gedacht.
Ja, geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Ich finde beide, wie gesagt, von ihrer Art sehr, sehr ähnlich. Ich bin bei dir, der Neuseeländer hat ein bisschen mehr Frucht, vor allen Dingen so ein bisschen mehr zitrische Aromen.
Mhm.
Und welcher schmeckt dir denn besser? Also der eine hatte ja zu viel Säure.
Also mir schmeckt tatsächlich der Italiener deutlich besser. Also deutlich besser. Ich finde ihn, den Italiener, spannender als den Neuseeländer.
Okay.
Also liegt vielleicht auch daran, dass der jetzt, du hast ja gerade das aus dem Kühlschrank genommen, wo der Italiener kriegt jetzt Temperatur und da rieche ich und schmecke ich auch deutlich mehr jetzt raus. Und der Neuseeländer, der verändert sich kaum trotz Temperatur. Und hier beim Italiener habe ich viel mehr Nase und auch deutlich mehr Geschmack. Ich als Koch würde das jetzt
so. Du als Koch würdest das so sagen, ja.
Was sagst du denn?
Ich bin tatsächlich eher beim Neuseeländer.
Okay.
Mir gefällt da einfach dieser Hauch mehr Frische. Mir hat der Italiener für Sauvignon Blanc fast einen Ticken zu viel Holz. Also mir ist das einfach von.
Finde das nicht unspannend. Beim Sauvignon Blanc sowieso. Also,
ne? Ich ja auch nicht. Also es sind ja auch beides Weine, die bei uns auf der Karte stehen. Und beide Weine, die bei uns auch wirklich sehr gut laufen. Tatsächlich haben wir den Terrava Sauvignon Blanc, haben wir sogar im Moment gerade auch im offenen Ausschank.
Wusste ich gar nicht.
Weil ich das so gerade Richtung Sommer jetzt auch ganz, ganz spannend finde. Beide Weine haben auch, spielen in dem Namen, mit ihrem Namen, mit dem Weg, mit der Straße. Das finde ich auch so eine ganz kleine Randgeschichte noch. Also Terrava, der Wein heißt Te Aru, was in der Sprache der Maui, der Ureinwohner Neuseelands, so viel bedeutet wie der neue Weg, der andere Weg. Weil es ist eben nicht das, was man normalerweise als neuseeländisches Sauvignon Blanc kennt. Die sind eben normalerweise sehr häufig recht klassisch im Stahltank ausgebaut.
Hm.
Eben dieses intensive, laute, ich sag mal, à la Cloudy Bay, den großen.
Ja, wir haben ja Cloudy Bay mal verkostet. Das war ja ein absoluter Reinfall. Weil der hatte ja dann gar nichts mehr geschmeckt. Irgendwann, er war mal tatsächlich nicht schlecht. Aber das ist hier, also das ist Wahnsinn. Also, genau. Gar nicht zu vergleichen.
Gar nicht zu vergleichen und eben trägt bewusst diesen Namen der andere Weg. Und der Italiener kommt vom Weingut Vidi Romans und das bedeutet eben die Straße der Römer.
Mhm.
Weil es ist...
Die Römer, die sind überall.
Die Römer sind überall, das haben wir ja immer wieder. Und auch hier ist es eben so, dass die Römer in diese Region, also ins Friaul, den Wein gebracht haben. In ihren Eroberungszügen haben sie dann dort Wein angepflanzt und haben eben, das Weingut liegt eben direkt an so einer alten Römerstraße und deshalb haben sie sich auch so genannt. Das Weingut ist 1978 gegründet worden. Und was ich ganz krass fand, habe ich auch sonst noch nirgendwo auf der Welt von einem Weingut gehört, die ernten pro Weinstock nicht mehr als 1 Kilo. Also die schneiden die Trauben so weit zurück, machen so viel Ausdünnung übers Jahr, dass sich jeder Weinstock auf maximal 1 Kilo Traube konzentriert. Und das ist natürlich so.
Wie viel ernten sie dann insgesamt?
Das
kann ja dann nicht so viel sein.
Ja, die haben ungefähr 4.000 bis 6.000 Stücke pro Hektar stehen, also 4.000 bis 6.000 Kilo pro Hektar.
Ja.
Das sind verschwindend geringe Erträge, also da reden wir von weit unter 10 Hektoliter pro Hektar.
Ja.
Also es ist ein krasses Qualitätsmanagement, weil sich eben der Weinstock dann auf eine einzige
Traube... Dadurch hast du natürlich die absolute Power, ne? Also und
genau.
Die Essenz.
Es ist die Essenz, wie gesagt, ich finde es ein bisschen zu krass, glaube ich, weil sonst würde es, glaube ich, auch jemand anders machen, aber es ist mir tatsächlich das erste Weingut, was so untergekommen ist, was wirklich auch das wirklich ganz klar kommuniziert, sie ernten weniger als 1 Kilo pro
Weinstock. Boah, das ist viel Arbeit. Und dann nur 30 Euro für die Pulle, das finde ich dann wiederum im Preis-Leistungs-Verhältnis, was du ja hier tatsächlich ein 60-Euro Wein.
Ne, wir sind hier so im mittleren Preissegment, die haben auch noch ein bisschen, die haben auch noch eine Linie drüber,
ja,
zu sagen, die kostet dann auch noch mal ein bisschen mehr, aber grundsätzlich sind die Weine relativ bezahlbar.
Krass. Naja, ich meine, am Etikett könnten sie ein bisschen arbeiten. Das ist etwas, ja, unspektakulär. Das
ist schon um Welten besser
geworden. Echt, war das auch schlimmer?
Also, das ist ja jetzt nicht schlimmer.
Nein,
das ist
schlimmer. Ja, genau, das wollte ich da eigentlich sagen. Ich finde, das ist so ein bisschen, ich würde, also, wenn ich nach Etikett, was viele Menschen ja machen, die gehen ja nach Etikett auf der Flasche, den würde ich mir nicht aussuchen. Also, wenn ich mich mit Wein gar nicht auskennen würde und nur nach Etikett gehen würde, würde ich den nicht nehmen. Da würde ich eher den Neuseeländer nehmen, den finde ich spannender vom Etikett.
Vom Etikett her bin ich da voll und ganz bei dir. Kann man.
Etikett ist ja immer so eine Thematik. Das hatten wir ja in unseren Folgen, wo wir bei den Discounter eingekauft haben. Und da haben wir ja auch gesagt, was so im Regal steht. Ich finde das auch nicht unwichtig, gerade bei so hochwertigen Weinen. Und es, da ist der Italiener, stinkt da ab. Also ich würde gern sagen, 1-0 für Europa von meiner Seite.
Na, dann steht es 1-1, würde ich
sagen. 1-1, weil du sagst, Übersee.
Ja.
Ja, was haben wir denn, was für ein Match ist jetzt hier bei den Rotweinen?
Wir widmen uns dem Thema Cabernet Sauvignon-Bordeaux Blends und wir haben einen Vertreter ganz klassisch für die Rebsorte aus, oder für diese Art von Wein, natürlich aus dem Bordeaux. Wie soll es auch anders sein, wenn wir über Bordeaux Blends reden?
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, richtig?
Das wäre jetzt der ganz klassische Bordeaux-Blend. In dem Fall ist sogar noch ein bisschen Petit Verdot mit dabei von 6%. Und wir sind beim Château Cante Merle, Jahrgang 2012, also im Haute-Médoc auf dem linken Ufer im Bordeaux. Und der Überseevertreter, der in den Ring steigt, ist aus Kalifornien, aus Napa. Also auch da eine klassische Region für diese Stil, für diese Stilart. Louis M. Martini mit ihrem Cabernet Sauvignon 2018. Es steht jetzt nur Cabernet Sauvignon auf dem Etikett. Die Amerikaner sind immer ein bisschen faul vielleicht auch. Nein. Der Rest, also es sind 87% Cabernet Sauvignon und der Rest verteilt sich dann auf Cabernet Franc, Petit Verdot. In dem Fall ist da noch ein bisschen Malbec und Petit Syrah dabei. Auch das sind Rebsorten, die man früher im Bordeaux gefunden hat. Malbec wird jetzt wieder ein bisschen mehr im Bordeaux. Aber sie sind eben aus dieser selben Kategorie von Wein. Beide kosten so plus minus 50 Euro. Mhm. Und ja, die lassen wir jetzt mal gegeneinander antreten.
Jetzt sehe ich bei dem USA-Wein, der hat schon 15 Volumen, also es ist schon heavy. Könnte man von ausgehen, dass er heavy ist, oder?
Ja, wir sind natürlich schon im Napa Valley, ist es doch in den meisten Teilen auch sehr warm. Mhm. Und da sind solche Alkoholwerte jetzt nicht untypisch.
Nur eine Frage jetzt auch vielleicht für die Zuhörer. Ab wann, die Hefe stirbt ja irgendwann ab, wenn zu viel Alkohol ist. Also so ein natürlicher Prozess. Ab wann stirbt die denn ab? So.
Also 15,5 ist so eigentlich so das Maximum, was eine natürliche Hefe erlangen kann. Du kannst ja nochmal mit ein bisschen aggressiveren Hefen nachsteuern, dann schaffst du vielleicht auch 16,5, aber so 15,5 ist so das Maximum eigentlich. Das ist ja auch da, wo die meisten Weine enden. Also das Einzige, was eigentlich noch ein bisschen höher ist, ist ja so Sachen wie Amarone aus dem Valpolicella, da geht es dann auch mal an 16,5.
Aber das machen die mit zugesetzter Hefe dann, also weil natürliche Hefe schafft das ja nicht, wie du gerade sagtest.
Meistens muss da nochmal ein bisschen nachgesteuert werden.
Okay.
Kann durchaus auch mal eine Hefestamm geben, der das schafft. Ansonsten, wenn es dann halt höher wird, dann reden wir ja oft über diese Weine, die dann aufgesprittet werden, wie eben Portwein oder Madeira. Ja. Da sind wir dann so bei 20-22%. Das ist dann so, was das Thema Wein angeht, aber auch meistens das Höchste.
Okay. Ja, aber ich finde, das sollte man irgendwie wissen, ne? Wenn da auf einer Flasche steht 18 Volumen, dann kann da ja irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Außer es ist natürlich ein aufgespritteter Wein, ganz logisch. Und ich hatte mal irgendwann gelernt, dass bis maximal 15, jetzt sagst du 15,5, ja, sein, dass ich vielleicht dann kurz eingenickt bin beim Unterricht.
Also in der Regel sage ich mal, die meisten Weine ist bei 15 Schluss. Du hast ja aber immer noch die Möglichkeit, ein bisschen zu tricksen. Also selbst wenn es ein bisschen über 15 ist, darfst du trotzdem
15 aufstellen. Okay.
Wir machen das genau gleich. Wir machen wieder ins linke Glas Übersee und ins rechte Glas kommt der europäische Vertreter. Links eben Louis Martini mit ihrem Cabernet Sauvignon Blend. Jahrgang ist 2018. Hier habe ich es jetzt mit dem Jahrgang nicht so ganz hingekriegt, aber von der Stilistik sind die Weine sich trotzdem ähnlich. Château Cante Merle ist 2012er Jahrgang. Trotzdem finde ich farblich jetzt nicht der ganz große Unterschied.
Nee, das stimmt. Der rechte, der Franzose ist ein Tacken blasser. Der Übersee ist doch schon, finde ich, ja, knackig von der Farbe.
Der hat jetzt so ein richtig schönes Rubinrot.
Genau,
würde ich sagen. Ne? Sehr, sehr intensiv. Wohingegen der Bordeaux schon so leichte, ja, so
Alterserscheinung.
Ganz, ganz leichte Reifeerscheinung.
So wie wir zwei Alterserscheinungen.
Ja, yeah, die Haare werden so immer grauer so an der Seite.
Bei mir ist schon ganz der Kopf grau. Wollen wir einmal ganz kurz über Napa Valley sprechen? Du sagtest ja, da die meisten Gebiete sehr heiß. Was wird denn da so am meisten angebaut?
Da gibt es viel Cabernet, also hängt so ein bisschen ab, wovon du bist oder wo du in Napa Valley bist. Das Napa Valley ist so circa 70, 80 Kilometer lang, ist so... Ja, meistens nicht weiter als 10 Kilometer. Wir haben uns jetzt hier, die habe ich mal vor der Veranstaltung gelegen, mal so eine kleine Reliefkarte von Napa hingelegt. Also Napa beginnt ganz unten im Süden, also an der Nordseite der San Pablo Bay. Das ist die Nordseite der, ja, oder auch San Francisco Bay. Da ist es recht kühl, du hast sehr kühle Einflüsse vom Pazifik eben. Und das ist dann die Region Los Caneros, südlich der Stadt Napa. Da wird in erster Linie Chardonnay und Pinot Noir angebaut, weil du eben die kühlen Einflüsse hast. Und dann, je weiter du in das Napa Valley reingehst, das Napa Valley macht da so eine leichte Biegung nach Westen. Und je weiter du reingehst, desto heißer und trockener wird es, weil die kühlen Einflüsse natürlich irgendwann nicht mehr weit genug
vordringen. Das heißt, entschuldige noch, Zwischenfrage, wie weiter du reingehst, wenn Liebhaber sind, die total krasse, schwere Rotweine wollen, dann da aus dem Westen.
Ganz bis nach oben fahren in Napa Valley, das wären dann die Städtchen St. Helena und Calistoga. Mhm. Und da gibt es ganz viel Zinnfandel, da gibt es Syrah.
Da kommen die Bomben her.
Da kommen das.
Also die Daumenbomben natürlich.
Ja, und auch die Intensität, da kommt oft die Power einfach der Weine her. So das qualitative, hochwertige Zentrum ist hier Oakville, Rutherford und Yountville. So ziemlich in der Mitte, weil da hast du halt genau die perfekte Mischung zwischen der trockenen Wärme aus dem Norden und den kühlen Einflüssen aus dem Süden. Das ist so, wo die großen Namen wie Opus One, Harlan, da sitzen eben die ganzen großen Player mit ihren Top-Cabernets.
Ja.
Und früher hat sich der Weinbau eben hauptsächlich auf die Ebene beschränkt, weil dann ist es flach, da hatte man Platz. Mittlerweile werden das Napa Valley wird von zwei Bergketten begrenzt. Das sind einmal die Wacker Mountains und die Mayakama Mountains. Und die werden immer wichtiger, weil die durch die steigenden Temperaturen und so weiter versuchen die ganzen Weingüter eben immer mehr Weinberge in der Höhe zu finden, damit man mehr Frische, mehr Kühle in den Weinen letztendlich hat. Also zum Beispiel Louis Martini hat sehr viele Weinberge hier in Mount Vida. Das ist so auf der linken Seite, also auf der westlichen Seite sind das so mit die höchsten Berge. Und da kommt ein Großteil ihrer Trauben eben kommt von dieser Seite.
Weil da auch dann natürlich dementsprechend kühler ist.
Und durch die Höhe, genau.
Durch die Höhe, ja.
Kriegst du einfach mehr Frische dann in die Weine. Und das ist so eine Entwicklung in den letzten Jahren. Raus aus der Ebene und immer mehr in die höheren
Weine. Aber dadurch wird ja auch der Weinbau deutlich schwerer. Dementsprechend steigen dann wahrscheinlich auch die Preise.
Gut, die waren in Napa schon immer hoch. Die waren.
Noch höher geht nicht noch, oder?
Genau. Ist schon sicherlich eine der teuersten Weinbauregionen der Welt. Also das muss man schon so sagen. Also Land kaufen dort kannst du als Otto Normalverbraucher sowieso vergessen. Also das ist
echt Wahnsinn.
Dann musst du erstmal ein paar Tälern weiter im Silicon Valley ein paar Millionchen gemacht haben, dass du dir hier ein Weingut leisten kannst. Also es ist eine Weinbauregion. Es hat auch fast so ein bisschen, ich durfte das einmal besuchen mit meinem alten Chef, mit Karl-Heinz Hauser zusammen, haben wir so eine kleine Tour gemacht, haben ein paar Weingüter besucht. Es hat schon fast teilweise so ein bisschen was von Disneyland, ne? Also du bist so eine Stunde nördlich von San Francisco. Viele machen da halt ihre Wochenendausflüge hin und ballern sich dann da ein.
Ja, dann lass es mal probieren.
Ja,
den Rubinwein.
Genau. Im Cabernet Sauvignon hauptsächlich 87%, dann im Cabernet Franc, Malbec, Petit Sauvage, bisschen Petit Verdot. Das Ganze wird 16 Monate in französischer und amerikanischer Eiche ausgebaut.
Boah, der ist schon rosinig, also schon krass. Der ballert.
Der hat Kraft, aber trotzdem finde ich am Gaumen kommt eine schöne Frische, eine schöne Würze durch. Und Ich persönlich würde jetzt im ersten Moment nicht drauf kommen, dass der Wein 15 Volumenprozent hat.
Nee, also Alkohol schmeckst du überhaupt nicht.
Alkohol finde ich super gut integriert. Ich finde, du merkst schon auf dem ersten Schluck, das ist ein Wein, der aus Übersee kommt. Ich wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell in Kalifornien und in Napa, weil was für mich immer so ein Indiz dafür ist, was der Wein hier auch sehr deutlich hat, so Eukalyptus fast so ein bisschen, ne? So ein grüner, kräutriger Charakter mit dabei. Aber trotzdem, und trotzdem eben diese Bärigkeit, also diese Mischung macht's, und das ist eben so eine typische aromatische Kombination für Kalifornien und eben auch für Napp.
Ich habe tatsächlich deinen allerersten Eindruck, ich habe Rosinen gerochen. So, weißt du, wenn du eine Tüte Rosinen aufmachst und da rein riechst, ich finde, der hat genau diesen Duft. Das so riecht, also für mich.
Mm.
Ich assoziiere das damit.
Mm.
Und sonst ist halt echt ziemlich ausgewogen. Du hast absolut recht, Alkohol nicht zu merken, gut integriert und schmeckt ausgezeichnet. Kann man zu sämtlichen Fleischgerichten dieser Welt essen.
Das ist so ein Trinken, meine ich.
Das ist so ein Steakwein.
Also da würde ich wirklich sofort unterschreiben.
Ja.
Gib mir ein schönes Ribeye-Steak, mach eine Sauce Bernese dazu, vielleicht ein paar Rosmarinkartoffeln und Abfahrt. Also das ist... Das ist die Definition von Steak Wine.
Das ist absolut richtig, ja.
Und das ist auch ein Wein, also den sehe ich, also wenn ich ein Steak, wenn wir ein Steakhouse wären, wäre das ein Wein, das würde bei uns, glaube ich, den würde ich auch richtig pushen. Also das ist ein Wein, der bedient unglaublich viele Geschmäcker. Ich mag sowas auch immer mal von Zeit zu Zeit wirklich gerne trinken, gerade wenn eben auch so ein schönes Stück Fleisch auf den Tisch kommt.
Abfahrt. Auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Was sagt uns, was Frankreich haben wir? Frankreich, genau. Natürlich. Was sagt denn Frankreich?
Frankreich sagt, dass das, dass er Chateau Cante Merle heißt, Jahrgang 2012 ist. Was hast du denn von der Nase? Hast du hier auch Rosinen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe hier etwas völlig anderes. Ich muss das erstmal einordnen. Ich brauche, glaube ich, einen Schluck Wasser zwischendurch.
Ich bin mal gespannt, was du sagst, weil ich finde, es ist ein sehr klassischer Vertreter seiner Herkunft. Also das stinkt nach Bordeaux, muss man fast sagen, aber im absolut positiven Sinne. Also ich bin ein großer Bordeaux-Liebhaber, durfte das in meinen aktiven Jahren sehr, sehr viel schon verkaufen und ich mag die Stilistik einfach sehr, sehr gern.
Ich finde, da ist extrem viele Kräuter.
Ja.
Also es ist wahnsinnig viel. Ich muss das, wie gesagt, erst einordnen.
Das haut dir so ein mediterranes Kräuter
genau.
Einmal so auf die Nase.
Deswegen
Rosmarin, Thymian, ganz, ganz viel. Gepaart aber auch mit so Cassis, bisschen, also schon auch so dunkle Beeren wie Blaubeere. Fast so ein bisschen Braunbeere ist auch mit dabei, aber dann eben dieser extrem kräutrige.
Extrem kräutrig, extrem cool. Habe ich so in so heftiger. Wie soll ich sagen, so heftig habe ich es noch, glaube ich, bei keinem Rotwein gerochen, wie bei dem jetzt gerade.
Also, sieht perfekt da, also jetzt so mit 12 Jahren Reife, der Wein ist, fängt jetzt an, wirklich Spaß zu machen. Auch hier wäre ich bei einem Steak als Speisenbegleiter, aber hier würde ich jetzt nicht unbedingt auf den hohen Fettanteil setzen, sondern hier, weil er doch ein bisschen filigraner ist, hier würde ich jetzt eher zum Rinderfilet greifen, aber trotzdem eine schöne Sauce Bernese dazu.
Eine leicht schöne, geile Bratenjus, das finde ich dann immer, also Bernese bin ich auch immer ein Freund von, ein bisschen Jus zum Steak finde ich jetzt auch nie verkehrt.
Ja.
Und das würde der hier super, wenn die Jus mit ein bisschen Rosmarin und Thymian gepimpt ist, halt ein Balsamico rein und dann mit dem Steak und der Wein geht nichts, also wirklich, geht, glaube ich, mehr geht einfach nicht. Ich bin sehr überrascht, also ich bin gerade wirklich total überrascht von dem Wein.
Hä? Aber wir haben doch schon öfters Bordeaux getrunken.
Ja, aber nicht so ein. Also das ist ja das Spannende immer, also grundsätzlich an allen Weinen, dass es, obwohl man das vielleicht mal die Cousine oder den Cousin mal getrunken hat, heißt es nicht, dass der Bruder genauso schmeckt.
Das stimmt natürlich. Also das ist ja, klar, in Bordeaux kommt ja dann immer noch Stilistik des Hauses und so weiter dazu. Chateau Cante Merle ist in dieser ominösen 1855er Klassifizierung in Bordeaux als fünfter Grand Cru, also klassifiziert worden. Aber, haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen, in diese 1855er Klassifizierung, die wurde eben anlässlich der Weltausstellung in Paris, hat der König Ludwig damals gesagt, er will, wenn die Menschheit nach Paris kommt, um zur Weltausstellung zu kommen, wollen wir ein bisschen auf die Kacke hauen und wollen ein bisschen zeigen, was der französische Wein kann, weil es ist ja der einzige Wein, der was kann, so war eben die Meinungshaltung damals. Manche, die viele Franzosen glauben das auch immer noch, genau. Er hat dann eben so eine Aufstellung machen lassen übers Bordeaux, wo die besten Weingüter klassifiziert wurden. Aber was hat man dafür rangenommen? Man hat einfach nur die Verkaufspreise der letzten Jahre genommen. Also das, was man die höchsten Preise erzielt hat.
Das ist dann der beste Wein, oder?
Ist dann der beste Wein, so ungefähr.
Okay.
Und da wurden eben so Weingüter wie Margaux, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild und eben viele andere wurden da klassifiziert. Und Cante Merle war am Anfang nicht dabei. Die wurden nämlich schlicht und ergreifend vergessen. Und die damalige Eigentümerin war damit natürlich überhaupt nicht einverstanden und hat auch gesagt, Leute, aber meine Preise sind doch teilweise höher als das, was da jetzt in der Liste drin steht. Also warum bin ich nicht dabei? Diese Liste ist im April 1855 veröffentlicht worden. Und als Sommelier lernt man oft, dass es bis jetzt erst eine Änderung gab. Und das war 1973, als Mouton Rothschild von einem zweiten in einen Premier Cru-Status erhoben wurde. Aber genau genommen war Château Cante Merle die erste Änderung, weil im Herbst 1855 hat sich die Besitzerin damals eben durchgesetzt und dann auf der Original-Urkunde wurde dann handschriftlich unten noch Château Cante Merle mit reingefügt. Und somit ist Château Cante Merle eigentlich die erste Änderung gewesen in der 1855er Klassifizierung. Ich finde völlig zu Recht, also es ist auch bis heute ein Weingut, was diskutiert wird, dass sie eigentlich mit einem fünften Grand Cru viel zu niedrig eingestuft sind, würde eigentlich deutlich höher sein müssten. Das ist halt ja fast schon so ein Relikt aus der Vergangenheit, kann man sagen. Aber ich glaube, wir können heute bestätigen, dass es richtig feiner und leckerer Rotwein.
Absolut.
Macht unglaublich Spaß. Und jetzt würde mich interessieren, welcher von den beiden dein Favorit
ist. Frankreich.
Frankreich?
Ja. Also meilenweit. Ich finde den Wein so faszinierend. Also ich wirklich, er weckt auch irgendwas in mir, was ich noch nicht, wie gesagt, noch nicht eingeordnet habe. Geschmacklich, also von der Nase her und vom Geschmack her, eine absolute Granate für mich.
Ich verkoste jetzt gerade nochmal beide, weil ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde beide Weine unglaublich gut.
Ohne Frage.
Aber ich gehe mit dir und somit gewinnt, glaube ich, Europa unser kleines Battle genau. Hier mit 3-1.
Das Große gibt's. Wann gibt's das nochmal? Wann verkostet ihr
hier im Studio? Am 20. Juni gibt es, aber wer jetzt da vielleicht noch Lust bekommt durchs Zuhören, das heißt schnell sein, wir haben nämlich nur noch zwei.
Nur noch zwei, jawohl. Ja, extrem spannend. Da gibt's dann bei der Verkostung, wie du zu Anfang sagtest, 12 verschiedene Getränke aus der Flasche.
Ja.
Ich glaube, das wird dann noch deutlich spannender werden. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, es macht total viel Spaß, diese Vergleiche, also quasi dieses Gegeneinander, die Weine zu stellen von möglichst gleicher Stilistik, gleichen Rebsorten. Super spannend. Ich glaube, das sollten wir öfter machen.
Das sollten wir öfter machen. Wir hatten auch früher im Maki-Koch-Studio gesagt, das machen wir mal wieder.
Das machen wir mal wieder.
Das war immer so ein bisschen Bauchwerbung davon. Nein, also wer Lust hat, dabei zu sein am 20. Juni, gerne melden. Wie gesagt, zwei Plätze gibt es noch. Und ansonsten hat es mir wieder viel Spaß gemacht.
Ebenfalls. Danke dir.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Danke euch da draußen. Viel Spaß beim Nachtrinken.
Macht's gut.
Tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.